Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit der Rolle von Frauen in Protestbewegungen hat sich die Philosophin Eva von Redeker in ihrem jüngsten Buch befasst. Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen ist der Titel. Frau von Redeker, guten Abend.
Guten Abend und schönen Internationalen Frauentag.
Ebenso. Kann man sagen, ohne Frauen keine Revolution?
Ja, ich glaube, das stimmt unbenommen, sozusagen für die ganze moderne Revolutionsgeschichte auf jeden Fall. Wobei das oft aus dem Blick gerät, weil die Revolutionsgeschichtsschreibung sehr männlich ist und oft die weiblichen Protesthandlungen, die sehr wichtig sind für das Vorantreiben und Zuspitzung der Situation, eher abgeschrieben werden als zum Beispiel Hunger, Unruhen oder bloße sozusagen Brotstreitereien in der Französischen Revolution. Dabei sind eigentlich diese sozialen Kämpfe immer Teil dessen gewesen, was dann zum Umsturz geführt hat. Und den Frauentag feiern wir ja auch am 8. März im sozusagen Gedenken an die Februarrevolution in Russland 1917, wo auch vorrangig Frauen und Textilarbeiterinnen mit dem Streik begonnen haben.
Wenn wir nochmal an Maria Kolesnikowa denken und den weiblichen Protest in Belarus, da wird jetzt immer wieder von einer neuen Selbstermächtigung der Frauen gesprochen. War das immer so in den Protestformen, in denen Frauen ganz vorne waren, dass das eine Form von Selbstermächtigung war?
Ich glaube, die Erfahrung in revolutionären Situation sozusagen Macht neu zu schaffen, neu zu konstituieren, die ist spezifisch für Revolutionen und es war immer so, dass die gemacht wurde und auch von Frauen mitgemacht wurde. Es ist nur so, dass es dann zwischendurch gewissermaßen oft wieder rückwärts ging, auch nicht nur zwischendurch, sondern auch in späteren Phasen der Revolution. Also man kann das in der Französischen Revolution sehr schön beobachten, dass auch am Anfang die Insignien der Revolution, der Republik alle weiblich sind und dann umgestellt werden nach und nach eher auf männliche Herkulesfiguren zum Beispiel. Also am Anfang haben wir die Marianne, am Ende dann den Herkules ab so 1793. Insofern ist es dann immer wieder neu, obwohl wie so eine Perlenkette an den Revolutionen entlang, ist es auch was Altes, was sich wiederholt.
Die Proteste in Belarus und auch die in Polen gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz dort, die haben zwar unterschiedliche Ansätze. Also einmal geht es um Grundrechte, das andere Mal explizit um Frauenrechte. Wie ist das denn historisch betrachtet? Waren das eher Frauenanliegen, für die Frauen gekämpft haben oder gesamtgesellschaftliche? Und vielleicht kann man es auch gar nicht so trennen.
Ja, genau. Also ich hätte auch gesagt, Frauenanliegen sind gesellschaftliche Anliegen, sehen Sie. Und es geht immer um, also auch wenn man jetzt sowas wie Abtreibung nimmt, wo man sagt, gut, das betrifft ja nun wirklich Frauen, dann ist es natürlich trotzdem eine Frage der gesamtgesellschaftlichen Machtverhältnisse und der Strukturen dessen, welche Freiheiten Frauen haben, welche Ansprüche und Verfügungsansprüche Männer. Insofern würde ich sagen, dass es eher ein Versuch ist der Einhegung und auch dann der Ausgliederung aus dem, was in der Revolution dann für relevant und universal erklärt wird, wenn man versucht, sowas wie Frauenthemen rauszudividieren.
Ja, Abtreibung ist da wirklich wahrscheinlich ein gutes Beispiel für. Und es ist ja ein zentrales Kampfthema über Jahrzehnte. Hier hätte sich vermutlich ohne die Feministinnen nie was bewegt. Längst haben die Feministinnen Frauen aus allen Bereichen der Gesellschaft, was dieses Thema angeht, hinter sich, aber eben diesen Kampf noch immer nicht vollständig gewonnen. Also jetzt Stichwort Paragraph 219a, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Das heißt ja, der lange Atem der Frauen bei diesem Thema zeigt, dass wir erfahren haben, dass uns diesen Kampf keiner abnimmt.
Ja, und dass es sogar so ist, dass sich dann oft in ihm insgesamt die Frage um Emanzipation und Backlash bricht gewissermaßen und dass sozusagen sich auch, also große Mehrheiten der Reaktionen geradezu versteifen auf diese Themen. Also das ist ja sozusagen aus der Ferne betrachtet, da fasst man sich einen Kopf, warum an so einer Kleinigkeit sollte man meinen, mit so einer Vehemenz festgehalten wird, dass sozusagen behauptet würde, der einfache Eintrag auf der Website sei Werbung für Schwangerschaftsabbruch. Überhaupt, also und auch diese Vorstellung, Frauen seien so verführbar dadurch oder was auch immer dahinter steht. Ja, das ist also auch an so vermeintlich kleinen Stellen. Hier geht es ja dann insofern schon nicht um das Gesamtsystem und ist weiterhin ganz langer Atem und viel Zähigkeit nötig. Und das sieht man ja, also ich meine, das sind ja auch beeindruckende Frauen, also zum Beispiel die Ärztin Frau Hähnel, und die kämpfen für diese Frage und mit viel Rückhalt in der Bevölkerung.
Was waren in der Vergangenheit, damit haben Sie sich ja intensiv beschäftigt, besonders erfolgreiche, gesellschaftsverändernde Frauenproteste?
Naja, also auf der ganzen Linie gelungen ist ja gewissermaßen der Kampf ums Wahlrecht der Suffragetten. Und das ist insofern ein schönes Beispiel, weil man so leicht vergisst, wie abseitig und verrückt das bis spät ins 19. Jahrhundert herein schien und wie militant diese Frauen gekämpft haben. Also für so ein anscheinend ganz bürgerliches, für eine reine Ausweitung der Rechte, die den Männern schon zustand. Und genau, da gab es sozusagen wirklich tätliche Gewalt in den Straßen. Die Frauen wurden ins Gefängnis gebracht, haben da Hungerstreiks begangen, wurden zwangsgefüttert, also wie man so eine Gans nudelt, und sind dann auch bis zu zivilem Ungehorsam und gezielten Fensterscheiben einwerfen gegangen in der Wahl ihrer Mittel. Bei sowas, was uns heute so selbstverständlich erscheint, gab es einen Moment, wo es undenkbar erschien.
Die Politologin Michaela Kahl vertritt mit Blick auf unsere Gegenwart die These, dass wir uns gerade in einer vierten Welle der Frauenbewegung befinden, ausgelöst durch die MeToo-Debatte. Ist das eine richtige Einschätzung Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, dass die Periodisierung, wenn man sie dann vornehmen will, schon so zutrifft. Sehen Sie, das Problem, dieses Bild mit den Wellen suggeriert immer, dass dann dazwischen nichts ist, nicht wahr? Und zum Beispiel Simone de Beauvoir und Virginia Woolf sind im luftleeren Raum, und ich benutze ja selber im Buch viel die Metaphern so des Ozeans und der anhaltenden Konstituierung von weiblichen Ansprüchen, weiblicher Macht. Das mit der vierten Welle, klar, wenn man sagen will, es gibt eine zweite Welle, also eine erste Welle, die das Wahlrecht erkämpft hat, eine zweite Welle, die stark auch für kulturelle Veränderungen, Recht auf Differenz gekämpft hat, dann dritte Welle, so Queer-Feminismus, wo man nochmal die Konstruiertheit der Geschlechter in den Blick rückt, und dann, gut, dann gibt es jetzt eine neue Mobilisierung, da nennt man das vierte Welle. Ich finde nur wichtig, die nächste Frage ist dann immer, dass man dann in den Generationenkampf geschickt wird und sich gegenseitig kritisieren soll, und letztendlich sind ja ganz viele Anliegen so konstant, ja. Und es ist einfach, da wird ja auch nichts neu erfunden, es ist nur eher so, weil viele Dinge immer noch nicht Mainstream sind, gibt es auch immer eine neue Generation von Aktivistinnen, die sich viel wieder selber beibringt. Also wenn ich auch denke, wie wenig ich über Frauenbewegung in der Schule gelernt habe, und dann gibt es manchmal ältere Feministinnen, die ganz wütend sind, dass man irgendwas jetzt so, sich ganz stolz ist, dass man irgendwas sich überlegt hat. Das haben wir doch schon in den 80ern gemacht, aber ich war ja nicht dabei. Und ich habe es eben nicht in der Schule gelernt. So, ich glaube, dass es auch solche Rezeptionsblockaden sind, die dann dazu führen, dass die Wellen einander vielleicht manchmal fremder erscheinen, als sie das sind.
Auch die jungen Frauen sind ja jetzt vorneweg bei zum Beispiel Fridays for Future. Ja. Frauen wie Greta Thunberg, auch Luisa Neubauer. Ist das ein neuer Typus von Protestbewegungen, die von Frauen geprägt sind? Neue Identifikationsfiguren?
Also ich sagte ja eben schon, dass die Tatsache, dass Frauen Protestbewegungen prägen, gar nicht so neu ist. Aber die Tatsache, was Sie ja jetzt auch ansprechen, dass wirklich solche zentralen, charismatischen Führungspersonen weiblich sind und sein können, ist schon besonders und in der Gegenwart und auch, finde ich, hoffnungsweckend. Und ich selber habe ja diesen Begriff der Revolution für das Leben, also wo man sieht, dass in verschiedenen Bewegungen durch die Bank das Thema eine Mobilisierung der Rettung unserer Lebensgrundlagen insgesamt, unseres geteilten Lebens, unserer Lebensgrundlagen darstellt. Und das sieht man in der Klimabewegung, das sieht man aber auch zum Beispiel bei Black Lives Matter, auch von unter anderem drei Frauen zentral gegründet, die auf eine Art kämpfen, die in all diesen Feldern sehr stark von feministischen Überzeugungen durchdrungen ist. Und die Vorstellung, dass man Leben reproduzieren muss und nicht nur Reichtum herstellen, ist eine, die sich eigentlich aus den traditionell als weiblich beschriebenen Tätigkeiten und Lebenszusammenhängen näher legt. Insofern diese Verantwortung nicht nur für die eigenen Ziele, sondern für die geteilte Welt, die ist, wenn man so will, etwas, was einer weiblichen Erfahrungswelt nahe kommt. Aber die ist natürlich in sich auch so vielgestaltig, dass man da schwer verallgemeinern kann. Das ist auch gut so. Umso mehr Macht und Erfahrung können einfließen in diese gemeinsame Mobilisierung.
Die Rolle der Frauen in Protestbewegungen hat die Philosophin Eva von Redecker untersucht. Danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke.